Ich habe heute Abend den Auftrag bildlich gesprochen des Johannes des Täufers. Das heißt, vorbereiten auf eine Zeit, die vor uns liegt. Und das ist speziell jetzt auch auf den Sonntag, auf die Verordnungen. Und ich möchte mit uns einen Abschnitt, der uns, denke ich, sehr bekannt ist, aus 1. Korinther 11. vorlesen ab dem 17. Vers. 1. Korinther 11 ab dem 17. Vers. Indem ich aber dies befehle, kann ich nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, wenn ihr zusammenkommt in der Gemeinde, es seien Spaltungen unter euch, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt an einem Ort, da hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe es vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst, und dann esse er vom Brot und tränke aus dem Kelch. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und tränkt sich selber zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Darum sind viele Schwache und Kranke unter euch, und ein Gutteil sind entschlafen. Denn wenn wir uns selber richteten, dann würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, dann werden wir erzogen, damit wir nicht mit der Welt verdammt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, dann wartet aufeinander. Hungert aber jemanden, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das andere aber will ich ordnen, wenn ich komme. Nun, soweit auch die Verse, die Ermahnungen des Apostel Paulus an die Geschwister zu Korinth. Er hat es bezeugen können, den Korinthern, dass er, was wir jetzt hier ab dem 23. Vers auch gelesen haben, von dem Herrn persönlich empfangen hat. Das heißt, ich möchte es noch einmal lesen, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Und dann erzählt er, wie der Herr Jesus das Abendmahl auch eingesetzt hat. Und es stimmt genau überein, was uns auch in den Evangelien gesagt wird. Es ist wunderbar, wie Gott auch hier den Apostel auch anleiten konnte. Und wir werden zu diesem Punkt speziell mit Sicherheit noch am Sonntag auch einiges hören. Und ich möchte nur darauf eingehen, was versinnbildlicht eigentlich das Abendmahl, was versinnbildlicht das Brot, was versinnbildlicht auch das Blut. Zu Zum einen können wir sagen, es ist ein Erinnerungsmahl. Ein Erinnerungsmahl, was vor vielen, vielen Jahren bereits geschehen ist. Dass Gott die Sünde der Menschheit gesehen hat, dass er gesehen hat, dass es keinen anderen Ausweg gab, als nur seinen geliebten Sohn auf die Erde zu senden und damit er stellvertretend für mich, stellvertretend für dich, die Sünden auf sich nimmt und für uns stirbt. Das ist der erste Gedanke, der stellvertretende Tod Jesu Christi für uns. Und da ist natürlich die Frage, wenn wir zusammenkommen, Geschwister, am Sonntag. Es ist ein Gedächtnismahl. Wir erinnern uns. Eigentlich hätte ich sterben müssen für meine Sünden. Es gab keinen anderen Weg. Kein Opfer konnte die Sündenlast hinwegnehmen. Ich hätte sterben müssen. Aber mein geliebter Herr und Heiland ist für mich. Für mich persönlich ist er gestorben. Und das, wenn wir uns wirklich dessen bewusst sind, dass Gott uns aus der Finsternis, aus dem Reich der Finsternis ins Reich seines geliebten Sohnes gebracht hat. Ich denke, wenn wir wirklich stille werden, darüber nachdenken, dann fließt unser Herz in Dankbarkeit auch unserem Herrn und Heiland doch gegenüber. Ein weiteres Bild, das uns gegeben wird, dass der Leib, er wurde gebrochen. Und hier auch der Leib Christi, er wurde gebrochen. Was musste er alles durchmachen, unser Herr und Heiland? Welche Schmach, welche Schmerzen musste er durchgehen, erleiden? Auch wiederum nur um meinetwillen. Ich denke, dass wir, so geht es mir manchmal, man dient Gott von ganzem Herzen und irgendwie scheint es eine gewisse, Routine zu sein. Ja, so. Man ist natürlich dankbar, dass man ein Kind Gottes ist, aber ich bin mir überzeugt, dass Gott nicht umsonst eine Verordnung seinen Jüngern, seinem Volk hinterlassen hat, dass wir es in regelmäßigen Abständen wirklich halten sollen. Dass es nichts Selbstverständliches für uns wird, sondern dass wir jedes Mal wirklich überwältigt sind über das, was Herr Jesus für mich persönlich getan hat. Und der dritte Gedanke ist, wenn wir den Leib Brot sehen, der aus vielen Körnern, sozusagen, die vielleicht auf ganz unterschiedlichen Feldern auch aufgewachsen sind, dass diese Körner auch zusammengekommen sind, dass sie gemahlen wurden, dass sie sozusagen durch die Hitze eben zu einer Masse, zu einem Leib auch zusammengeschmolzen sind. Und das ist das Bild, dass der Herr Jesus gestorben ist für die Einheit seines Volkes. Der Geist Gottes bewirkt nämlich diese Einheit. Nicht Menschen tun etwas hinzu, und es liegt nicht an uns Menschen, sondern er fügt auch sozusagen hinein in den Bau, und durch den Leib wird es auch symbolisiert, man kann ein Korn sozusagen von dem anderen nicht mehr lösen, nicht mehr unterscheiden. Und das ist der Gedanke Gottes für seine Nachfolger, für seine Gemeinde. Und wir wollen diese drei Punkte so etwas jetzt im Hinterkopf behalten und jetzt mal betrachten den ganzen Zusammenhang, den ich uns aus 1. Korinther 11 vorgelesen habe. Der Apostel Paulus, er hat eine Gemeinde vorgefunden, oder man wurde es wurde ihm berichtet, dass die Geschwister zu Korinth so zusammengekommen sind, dass es nicht zur Verherrlichung seines Namens gereicht hat. Aus irgendwelchem Grund haben die Geschwister dort etwas hinzugefügt zu dem Ablauf und haben es so ausgelegt, dass das Herrnmahl insofern durchgeführt werden soll, dass es ein ganzes Mahl ist. So aus dem Zusammenhang sehen wir, dass jeder hat sein Essen mitgebracht in die Gemeinde und so man hat dort richtig eine Mahlzeit, will ich mal so sagen, zu sich genommen. Und Apostel Paulus ertadelt das Ganze sehr, sehr scharf, dass er sagt, naja, der eine ist arm und ist, kann man sagen, hungrig geblieben, der andere von euch, ihr seid reich, ihr habt viel mitgenommen, ihr seid richtig satt geworden oder zum Teil auch betrunken geworden. Und das ziemt sich nicht für die Gemeinde Gottes. Und vermutlich haben die Korinther aus Gewohnheit, wie sie früher zu den heidnischen Festen gegangen sind und dort eben auch ja, gegessen, getrunken haben und so bei diesen Gelagen auch mitgemacht haben, haben sie zum Teil das Ganze sozusagen in die Gemeinde auch hereingebracht. Und wir sehen, wie scharf der Apostel Paulus hierin auch Stellung nimmt, dass er das Ganze korrigiert, aufmerksam macht. Und wie schaut es heutzutage aus? Ich habe auch vor einiger Zeit mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der hat mir berichtet, er war mit seiner Familie am Sonntag in einer Kirche zu einer Kindestaufe gewesen. So, und er sagt, der Pfarrer, er hat so eine übertriebene, wie man so sagt, Zeremonie daraus gemacht und hat dieses kleine Kind als ein neues Mitglied der Kirche gefeiert und sagte, also es war ihm schon etwas befremdend gewesen. Und danach, als alles soweit fertig war, dann hat er gesagt zu allen, die dort auch anwesend waren, und jetzt wollen wir auch das Abendmahl halten. Und hat alle herzlich eingeladen, an diesem Mahl auch teilzunehmen. Und man hat sich ja so an den Händen auch genommen und so den Leuten das Gefühl gegeben, wir sind alle eine Familie. Ihr gehört alle zu Christus dazu, ihr habt alle Anteil genommen an diesem Mahl. Mein Gedanke ist, was würde der Apostel Paulus so einer Versammlung schreiben? Was denkt eigentlich Gott über solche Zustände? Wir lesen zum Beispiel aus dem 27. Vers, dass der Apostel Paulus es für wichtig erachtet hat, obwohl er jetzt gewarnt hat, die Korinther, wirklich namentlich eine Sache erwähnt hat. Und trotzdem kommt er jetzt im 27. Vers und spricht so, wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst und dann esse er vom Brot und trinke aus dem Kelch. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum hat der Apostel Paulus inspiriert durch den Geist Gottes es uns auch hinterlassen? Wir lesen ja das Ganze und was bedeutet es für uns? Ist es nur so ein ganz besonderer Gottesdienst? Denn wir haben wir sagen, es ist natürlich ein Gottesdienst, wo wir uns von Herzen freuen, dass wir teilhaftig dürfen sein, auch sozusagen des Leibes Christi, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist so etwas Wunderbares. Und nicht umsonst lesen wir doch zum Schluss, dass die Jünger ein Danklied gesungen haben. Es ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ja? Diesen Gottesdienst, den wir feiern dürfen, es ist ein Gedächtnismahl, wo wir uns einerseits des Leides, des Todes unseres Herrn und Heilandes erinnern, aber es ist auch ein sehr freudiges Ereignis, ein sehr, sehr freudiges. Und trotzdem schreibt Apostel Paulus, wer nun unwürdig daran teilnimmt. Und ich habe mir die Frage gestellt, es ist immer ganz leicht, irgendwie von einer Gemeinde in Korinth etwas zu lesen und dort die Zustände zu betrachten oder wie in meinem Beispiel so es sehr offensichtlich ist. Ja. Aber die Frage ist, was hat dieses Wort uns persönlich als Gemeinde zu sagen? In einer persönlichen Unterredung so mit Bruder Adler, als wir dort in Gifhorn waren, dann hat er mir so gesagt, dass er einen besonderen Fokus darauf legt, auf das Verhältnis der Geschwister in der Gemeinde. Einen besonderen Fokus. Und das hat er so begründet, sagt er, Menschen, die ferne von Gott sind, die müssen vor den Gläubigen, von den Kindern Gottes, müssen sie Respekt haben. Sie müssen den Respekt haben, wenn sie sehen, wie der Einzelne lebt, dass Menschen nicht anders eigentlich sagen können, auch wenn sie unsere Meinung nicht teilen, auch wenn sie selber Gott nicht nachfolgen, aber dass diese Menschen den Gläubigen, den Kindern Gottes, das Zeugnis, will ich mal so sagen, geben, wenn jemand Gott dient, dann ist es dieser oder dieser. Wir haben mit Sicherheit schon auch diese Aussprüche vielleicht gehört hier und da, dass Menschen vielmehr, ja, wenn sie schon dann gestorben sind und wenn, sagt man vielleicht, irgendwelche Bekannte oder Nachbarn, Arbeitskollegen da auch irgendwie Abschied nehmen von dieser Person, sich schon so ausgesprochen haben. Also wenn jemand in den Himmel kommt, dann ist es diese Person. Haben wir schon mal gehört. Das heißt, diese Person, sie hat würdig dem Evangelium gelebt. Würdig. Und die Frage ist, was möchte der Apostel Paulus uns hier sagen, wenn er sagt, wer nun unwürdig dieses Brot und diesen Kelch zu sich nimmt? Was sind das für Situationen, was sind das für Zustände? Ich möchte das anhand dieser Beispiele, die ich erwähnt habe, nochmal verdeutlichen. Unwürdig nimmt diese Person teil, die nicht teilhat an dem, dass der Herr Jesus stellvertretend für diese Person persönlich gestorben ist. Der Herr Jesus, er ist ja für alle Menschen gestorben. Es ist schon so. Aber die Frage ist, ob wir persönlich diese Gnade angenommen haben. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und liebe Seele, wenn du nicht in dieser Erfahrung stehst, dass der Geist Gottes dir Zeugnis gibt, dann halte dich bitte zurück. Unwürdig nehmen auch solche teil, und ich möchte da nur auf das letzte Beispiel dann Bezug auch nehmen, diejenigen, die bewusst die Einheit der Kinder Gottes sozusagen mit Füßen treten. Wir lesen in der Bibel, es hat einen ganz anderen Zusammenhang, aber da heißt es so, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wir wissen ganz genau, in welchem Zusammenhang das steht, aber mir ist es in den Sinn gekommen, was nun Gott zusammengefügt hat, und er fügt wirklich zusammen, und der Geist Gottes, er macht eine gründliche Arbeit, wenn der Mensch sich beugt und wirklich unter das Kreuz kommt, dann sind alle Kinder Gottes eins in Christo. Aber offenbar gibt es die Gefahr, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden, aber die Gefahr besteht wohl hier und da, dass Menschen doch versuchen zu scheiden, Trennungswände zu errichten und so weiter und so fort. Mir liegt das Thema insofern, muss ich sagen, so schwer auf dem Herzen, weil wir zum einen auch sehen, wenn wir die Verse lesen, welche Folgen eigentlich eintreten, wenn Personen, die sich eben so verhalten, teilnehmen und welche Folgen für diese Person dann eintreten. Da heißt es so, wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Herr Jesus sagt, wenn du so lebst, wenn du so handelst, dann bist du persönlich schuldig an den Zuständen am Leib des Herrn. Und wir wissen, ich meine, es steht in den Psalmen, wie es heißt, wer sozusagen die Kinder Gottes angreifen sollte. Denn vergleich Gottes Wort mit meinen Worten gesprochen, wie wenn jemand in den Augapfel Gottes greift. Der 29. Vers, denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Wenn wir in dieser Art und Weise teilnehmen, dann droht das Gericht Gottes über uns. Und wisst ihr, ich habe so überlegt, was heißt nun unwürdig? Das könnte ja irgendwie so vielleicht ausgelegt werden. Naja, ich bin vielleicht nicht ganz fähig dazu, ja? Wie wenn man sagt, zum Beispiel, wenn man zum Dienst in die Armee jetzt muss, dann wird entsprechend auch geprüft, ob eine Person gesund ist und so weiter und so fort, ja? Und man sagt dann schlussendlich, okay, die eine Person, sie hat bestanden den Test und die andere hat nicht bestanden. Und ich denke vielleicht hier und da, derjenige, der es nicht bestanden hat, der freut sich noch und sagt, gut, dann muss ich nicht eindrücken zum Dienst. Hier ist etwas ganz anderes gemeint. Unwürdig heißt insofern, dass wenn Gott Gericht halten wird, dann wird er persönlich uns aufrufen und wir haben die große Hoffnung, in den Himmel zu kommen, weil wir so viel getan haben für die Sache Gottes, weil wir geweissagt haben, wir wissen auch diese Bibelstelle, wie Menschen am jüngsten Gericht vor Gott stehen werden und so einiges Gott vorlegen wollen und er wird dann ihnen diese schlimmen Worte sagen, dass er noch nie uns erkannt hat. Ich möchte das Ganze praktisch, das Thema der Einheit, ein bisschen erklären. Zwei Situationen, die ich persönlich erlebt habe oder halt eben auch beobachtet habe. Da kommt eine Person ins Gemeindehaus herein, im Foyer, und zwei Personen treffen sich und die eine Person streckt die Hand aus und begrüßt die andere und die andere läuft einfach so vorbei. Der andere Gedanke ist noch, dass man gehört hat, dass man sich einfach erkundigt, wer ist denn jetzt überhaupt, ich sage mal, am Mittwoch oder am Sonntag dran. So, und wenn man weiß, okay, die Person ist dran, dann zieht man eben halt die Schlüsse und sagt, okay, dann gehe ich halt nicht zur Bibelstunde oder geh nicht zum Gottesdienst. Und die Frage, die ich mir stelle, ob wir durch so ein Handeln nicht den Leib Christi eben teilen. Wisst ihr, wir könnten es ganz einfach machen, dass wir sagen, am Sonntag haben wir ein ganz, ganz großes Fest. Und Geschwister, kommt alle und nehmt daran freudig auch teil. Und das stimmt auch so, das würde ich mit Ja und Amen so sagen. Wenn wir aber Zustände haben, und ich möchte jetzt besonders auf das Thema der Einheit jetzt Bezug nehmen, dann ist es angemessen, dass wir diese Verse ganz genau uns nochmal durchlesen. Wer nun unwürdig daran teilnimmt. Schaut mal, wir nehmen nicht teil, damit wir von anderen Menschen, von den Geschwistern irgendwie gesehen werden, sondern Gott sieht uns doch durch und durch. Er kennt unsere Absichten, er kennt unsere Beweggründe, warum wir so oder so leben. Und eins kann ich sagen mit den Worten von Bruder Adler noch einmal. Wenn Menschen, und ich bin überzeugt, dass Menschen uns beobachten, dass Menschen uns sehen, wie wir miteinander umgehen, ob es hier im Gemeindehaus ist, ob es unsere vielleicht Verwandte sind, ob es unsere Arbeitskollegen sind, Menschen, die, ich sag mal, ferne von Gott sind, oder ob wir auch beobachtet werden, wenn wir mit unseren Glaubensgeschwistern Umgang, Gemeinschaft haben. Und ich bin mir überzeugt, dass vielleicht der eine oder der andere sagen wird, ja, mit den Kindern Gottes bin ich eigentlich eins. Und damit meint man so diese Universalgemeinde, selbstverständlich, Gottes Wort hat recht, mit denen bin ich eins. Aber die Frage ist, ob du, liebe Seele, mit den Kindern Gottes hier am Ort eins bist. Und mit den Worten von Bruder Adler möchte ich das so sagen, wenn wir so leben und es für völlig normal ansehen, dann haben Menschen, die ferne von Gott sind, sie haben von uns keinen Respekt. Und darum bin ich mir überzeugt, hängt es auch sehr, sehr eng damit auch zusammen, was Bruder Erik Schmidt so vor 2 Wochen, als er über die Predigerbesprechung so berichtet hat, dass an einem Ort auch eine Erweckung war und Menschen sich bekehrt haben, dann hat er sich so ausgesprochen, naja, wir lieben doch auch Gott. Warum haben wir nicht hier solche Erweckungen? Letztes Jahr haben wir einen lieben Bruder unter uns gehabt, der über einige Tage uns das Wort gebracht hat. Und ich bin mir überzeugt, wie man ihn kennt, dass Gott mit ihm ist, dass Gott sich zu ihm bekennt. Und Gott hat auch zu unseren Seelen geredet, aber trotzdem stelle ich mir persönlich die Frage, warum hat der Geist Gottes nicht die Freiheit, so wirken, wie er es gerne hätte? Wir haben in dem 28. Vers einen Aufruf, da heißt es so, der Mensch prüfe sich aber selbst. Und dann esse er vom Brot und trinke aus dem Kelch. Hier haben wir die Aufforderung, uns ganz persönlich zu prüfen, wie wir vor Gott stehen, dass wir stille werden und dass der Geist Gottes uns wirklich offenbart. Gibt es etwas, was zwischen mir und Gott ist? Gibt es etwas, was zwischen mir und den Geschwistern im Wege auch steht? Wir kennen aber auch die Schriftstelle Matthäus 18 ab dem 15. Vers. Vielleicht lese ich sie uns doch um des Zusammenhangs willen komplett auch durch. Matthäus 18 von dem 15. Vers. Sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch zweier oder dreier Zeugen Mund bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Aus diesem Zusammenhang sehen wir, dass wir nicht nur die Verantwortung für uns persönlich haben, sondern wir haben die Verantwortung auch für unsere Mitgeschwister. Wir haben diese Verantwortung. Und ich glaube, dass heutzutage man mehr so denkt, naja, was geht mich der andere an? So, ich muss selber schauen, dass ich selig werde. Aber Geschwister, wenn wir aus Liebe einander begegnen, wenn wir die Gedanken Gottes eigentlich sehen, wie er überhaupt seinen Plan mit uns Menschen hat, so möchte er. Er möchte uns durchaus manchmal an die Seite nehmen, uns etwas zeigen, was nicht in Ordnung ist. Das gehört einfach zu unserem Leben dazu, weil wir Menschen sind. Und mir ist so groß geworden, mit welcher Weisheit der Apostel Paulus jetzt an dieses Thema herangeht. Lass uns nochmal, die Zeit ist auch schon fortgeschritten, aber ich möchte diesen Gedanken noch zu Ende führen. Wie der Apostel Paulus jetzt diesen Menschen begegnet. Er sagt hier zum Beispiel in dem 33. Vers, darum meine Brüder. Die neue Genfer Übersetzung sagt, liebe Geschwister. Und dieser Ausdruck, der hat mir so viel zu denken gegeben. Der Apostel Paulus, der zuerst scharf die Korinther sozusagen zurechtweist, der sie hinweist, welche Folgen eintreten, wenn man unwürdig daran teilnimmt, er spricht jetzt sie an mit liebe Brüder. Und er erklärt auch das Ganze. Und das wollen wir einfach noch von dem 31. Vers lesen. Denn wenn wir uns selber richteten, dann würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, dann werden wir erzogen, damit wir nicht mit der Welt verdammt werden. Hier haben wir zwei Stufen. Der erste Vers sagt uns, wenn wir uns selber richten, dann würden wir nicht sozusagen von Gott gerichtet. Das heißt, wenn wir uns prüfen vom Geist Gottes, zeige mir, wie ich vor dir stehe. Der bekannte Vers oder beide Verse aus dem Psalm 139, dass Gott uns anzeigt, wie wir vor Gott und vor Menschen stehen. Und wenn er uns das anzeigt und wenn wir etwas in Ordnung bringen müssen, dann Gott sei Dank, er hat uns wiederum geholfen. Der 32. Vers sagt aber, wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, dann werden wir erzogen, damit wir nicht mit der Welt verdammt werden. Geschwister, und als ich diesen Vers gelesen habe, dann dachte ich, welch eine Gnade ist es, welch eine Gnade, dass Gott in so einer Liebe sich um uns kümmert, dass er uns nicht sagt, es ist alles in Ordnung, so wie du lebst, so wie du bist, das wird schon passen, sondern dass er sein lebendiges Wort gebraucht, um uns persönlich beim Bibellesen sozusagen aufmerksam zu machen, dass er dieses gleiche Wort benutzt, um seine Boten aufmerksam zu machen und wirklich zu sagen, mit den Worten, wo der Schuh wirklich drückt. Nicht in dem Sinne, um Menschen zu verderben. Nicht in dem Sinne, dass Menschen in dem Sinne irgendwie negativ jetzt beurteilt werden, menschlicherseits. Aber es ist wichtig, dass der Geist Gottes zu uns reden kann, dass er uns aufmerksam macht. Und sollte etwas bei uns vorzufinden sein, dann ist es eigentlich nur ein Grund, Gott den Lob und auch den Dank zu sagen. Es ist kein Grund, dass wir uns wiederum sozusagen entmutigen lassen von dem Feind, und ich bin mir überzeugt, dass er wiederkommen wird und sagen wird, Mensch, jetzt hat man das gesagt oder jenes gesagt oder wie sieht es hier überhaupt in der Gemeinde aus? Ich bin mir überzeugt, Geschwister, die zwei Punkte, die ich erwähnt habe, das betrifft nicht die ganze Gemeinde. Aber wenn wir solche Zustände für, nicht für gut, aber wenn wir sie nicht erwähnen, wenn wir irgendwie das Ganze unter den Teppich kehren, dann hat es einfach Folgen für die ganze Gemeinde. Und die Folgen sind die, in dem 30. Vers, darum sind viele Schwache und Kranke unter euch und ein Teil sind wieder entschlafen. Menschen, die Leben aus Gott hatten und aufgrund irgendwelcher Umstände wiederum so resigniert sind, dass sie wieder zurückgehen in die Sünde. Und wisst ihr, Gottes Wort sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu gelangen. Es ist schrecklich. Aber solange Gott uns die Gnade gibt, uns aufmerksam macht, dann ist es Gnade. Und das war für mich persönlich sehr ermutigend, dass Gott an uns persönlich arbeitet. Und wir sind Menschen, wo wir Fehler auch machen. Es kann sein, dass wir auch in Sünde fallen. Aber Gottes Gedanken sind aufzuheben und wieder vorwärts zu gehen. So können wir sehen, dass unser Gott heilig und gerecht ist. Er kann nicht einfach drüber hinwegschauen. Er möchte durch sein Wort hineinleuchten in unser Leben. Und so ist auch mein Gebet und mein Flehen gewesen, dass Gott unter uns eine Gottesfurcht auf die Herzen legen möchte und dass wir uns persönlich vor Gott prüfen. In Jesu Namen. Amen.